sein kann, ist es schon eine Weile her und ich bin auch gerne wiedergekommen. Ich habe einen Dauerauftrag von der Gemeinde Springe, zu der ich gehöre, nämlich immer da zu grüßen, wo ich bin. Also seid herzlich gegrüßt von eurer Nachbargemeinde. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten. Herr Jesus Christus, es ist dir ein Anliegen, dass dein Versöhnungswerk in unserem Leben Raum gewinnt, dass es uns erreicht, unsere Sehnsucht stillt. Denn du hast es vollbracht, uns zur Liebe, uns zur Freude, uns zur Hoffnung. Und so bitte ich dich, dass du jetzt das segnest und beides gelingen lässt, das Reden und das Hören. Amen. Ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? So hört man's im Radio. Von Adel Taville. So ein älteres Lied, aber es wird immer wieder mal gespielt. Eine tiefe Sehnsucht spricht aus diesem Lied und ein tiefer Wunsch. Ist da einer, der mich versteht? Der mir Räume schenkt, in denen ich geborgen sein kann? Ist da jemand, der mir das nimmt, was meine Seele überschattet, verdunkelt? Es gibt eine Sehnsucht nach einem verständnisvollen, bergenden, nach einem befreienden und hoffnungsstiftendem Gegenüber, nach einem Du, einem beständigen Du, nach einem ehrlichen und offenen, nach einem Ort der Harmonie und des Friedens. Es gibt in allen Zeiten diese Sehnsucht danach. Ein Schriftsteller hat es genannt, es ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Es gibt offenbar tief im Menschen verankert so etwas wie ein Wunsch nach einem Ort des Glücks, schreibt er. Eine Sehnsucht nach der Wiederkehr des unbeschwerten Lebens in Harmonie mit der Natur und mit sich selbst. Diese Sehnsucht, das merken Menschen heute, ist nicht zu stillen durch besondere Erlebnisse. Nach jedem besonderen Erlebnis verlangt man schon nach dem nächsten. Es muss dann immer höher, schneller und risikoreicher sein. Auch nicht nach Events. Auch Besitz stillt diese Sehnsucht nicht und Konsum. Sehnsucht ist schon immer eine Antriebskraft im Leben der Menschen gewesen, die ihn vorwärts gedrängt hat. Und dabei ist das Ziel das Entscheidende. Wer heute in einen Buchhandel geht, der merkt, dass der spirituelle Markt boomt. Es gibt zu allen Lebensfragen x Ratgeber. Aber spirituell meint eben auch im Geist sein, doch nicht unbedingt im christlichen Sinn, wenn heute von Spiritualität die Rede ist. Man stellt sich das eher so vor, eine direkte, unmittelbare, persönliche, religiöse Erfahrung mit dem für uns nicht logisch Erklärbaren. Die sogenannte moderne Spiritualität. Und sie ist nicht an eine bestimmte Religion gebunden, sondern jeder nimmt sich aus verschiedenen Religionen und Ideologien das, was er für nötig hält und baut sich sein Weltbild. Das ist nicht zu verachten. Da steckt manchmal unheimlich viel Energie und Leidenschaft dahinter. Und auch zu Zeiten Jesu gab es Menschen, die sie danach gestrebt haben. Es herrschte eine Atmosphäre, die war durchdrungen von einer großen Hoffnung und Erwartung. So konnte es nicht weitergehen, sagten viele Juden. So konnte es nicht weitergehen, so soll es nicht weitergehen, so darf es nicht weitergehen. Und vieles erleben wir auch parallel in unserer Gesellschaft. Manches scheint auseinanderzubrechen, Altes gilt nicht mehr und Neues ist noch nicht da. Da gab es Menschen zur Zeit Jesu, die sich radikal auf das Fundament des Alten Testamentes beriefen, auf die Gesetze. Und das sollte prägend sein für alle und für den Lebensstil. Das waren die Pharisäer, sehr ehrlich und genau. Und auf der anderen Seite gab es auch die, die nach innerer Veränderung strebten, die ein Eingreifen Gottes erwarteten. Das waren die Essener, sie waren ausgestiegen aus der Gesellschaft, weil für sie alles nur religiöse Fassade war. Sie lebten in Qumran, in der Wüste zum großen Teil, fromme Aussteiger. Und es gab wieder andere. Für die war der Glaube ein Traditionsbewusstsein. den man dann herausholte, wenn man ihn brauchte. Aber für die konkrete Lebenspraxis half er nicht viel. Und dann gab es noch ein paar Versprengte. Die wollten die ganze Sache mit Gewalt lösen. Nach den heutigen Maßstäben war es für die römische Besatzungsmacht so etwas wie Terroristen, Unruhestifter, Chaoten. Und dann war der, der aus der Wüste kam. Und lasst uns mal hineinhören, was er mitgebracht hat. Ich lese aus Johannes 1, Abvers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er aber spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt ist der Stein. Da war er, dieser Mann, der aus der Wüste kam, asketisch geprägt, und er hatte nur eine einzige Botschaft. Der erwartete Gesandte Gottes kommt. Um ihn scharten sich Menschen, die sie ihre Sehnsucht genau darauf gesetzt haben. Sie nannten ihn Messias damals. Und nun steht er da, dieser Johannes, und sieht Jesus, auf den er gewartet hat, wieder nach seiner Taufe, nach der Taufe Jesu, und sagt: Seht hin, das ist das Lamm Gottes, welches der Sünde der Welt hinwegträgt. Johannes, der Täufer, macht seine Jünger auf Jesus aufmerksam. Und dabei verwendet er Bilder, von denen er wusste, das verstehen meine Jünger. Ihre religiöse Prägung hat sie in diesen Bildern groß werden lassen. Es war bekannt. Jemand, der einen anderen zu Jesus begleitet, zu Jesus einlädt, sollte seine religiösen, seine Hoffnungswünsche und Bilder verstehen, um daran anzuknüpfen. Seine Jünger verstanden, was er sagte. Sie kannten das Lamm aus der Geschichte ihres Volkes. Das Passahlamm wurde jedes Jahr gefeiert. Das lernten schon die kleinen Kinder. Das Lamm, das dem Volk damals Schutz gab. Schutz gab vor dem Tod. Und sie kannten das Lamm, das Schaf, aus den Gottesknechtsliedern, aus Jesaja 53, ihre Vorgeschichte. Und sie wussten, dass wenn man mit Gott ins Reine kommen will, dass man opfern musste. Auch Tiere, auch Lämmer. Menschen, die zu Jesus eingeladen werden, auch heute, haben eine Vorgeschichte mit Jesus, mit der Kirche. Manchmal positiv und manchmal negativ. Die können wir nicht einfach übersehen. Jeder Mensch hat eine schon geprägte, eine beschriebene Seele. Das Leben hat Spuren hinterlassen, ganz unterschiedlich. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Diese Jünger wurden von Johannes verstanden in ihrem Vorstellung, in ihrer Vorstellungswelt. Und er weist auf Jesus hin und lässt sie ziehen. Er weiß, ich habe das gesagt, was sie jetzt verstanden haben, wer der ist. Ein Bild für uns. Wir brauchen einander, um uns hin und wieder auch mal auf Christus aufmerksam zu machen. Uns zu ermutigen, bei ihm zu bleiben, dran zu bleiben. Heute würden wir vielleicht sagen, siehe, das ist der, der uns den Schatten von der Seele nimmt, der unsere zerbrochene Gottesbeziehung heilt, der unsere Sehnsucht nach einem versöhnten, nach einem bergenden Raum stillt, also unserer Sehnsucht ein Zuhause gibt. Johannes, der Begleiter, lässt seine Jünger los. Er lässt sie ihren eigenen Weg ziehen. Er vertraut seinen Schülern, aber er vertraut auch denen, auf den er hinweist, Jesus. Es geschieht sozusagen eine Ablösung nicht ins Leere, sondern ins Konkrete, zu Jesus hin. Und für die Jünger sind es Schritte in die Selbstständigkeit und damit auch Schritte in die eigene Verantwortung. Nun ist nicht mehr der Begleiter für den Glauben verantwortlich, sondern sie selbst. Sie selbst sind auf die Spur gesetzt. Johannes braucht die Gefolgschaft dieser Jünger nicht. Er hat seinen Wert nicht darin, wie viele Nachfolger er hat, sondern er hat seinen Selbstwert darin, dass er von Gott angesehen ist, mit diesem Auftrag begabt ist. Ich weiß, das ist nicht immer einfach in unserer Zeit umzusetzen, wo wir gerne Erfolge sehen und Frucht sehen. In einer Zeit, in der Menschen danach bewertet werden, wie viel Erfolg sie sichtbar vorweisen können. Johannes konnte es damals. Ich denke, wir können es auch. Selbst Schritte gehen dann als einer, der einen Hinweis bekommen hat. Selbst Schritte wagen. Sich auch nicht klammern an den, der mich begleitet hat. Selber gehen, selbst verantwortlich sein. Und sie haben ein Anliegen. Sie wollen diesen Jesus, auf den Johannes hingewiesen hat, besser kennenlernen. Und wie reagiert Jesus? Er sieht sie. Er sieht sie, wie sie nach ihm suchen, wie sie ihm nachgehen. Und er wendet sich zu ihnen und blickt sie an und sie spüren sein gewinnendes Ansehen und fragt, was sucht ihr? Ich denke, dass er uns auch heute so freundlich ansieht. Und dass er auch uns fragt, was sucht ihr? Heute hier im Gottesdienst, heute Morgen. Was suchst du? Diese Frage Jesu enthält einige Akzente. Werde dir bewusst, was du bei mir suchst. Das ist eine freundliche Einladung, offen zu werden. Vielleicht kennen ihn einige und einige vielleicht noch nicht, die haben noch was vor sich. Der Film Forrest Gump. Forrest entdeckt mitten in seinem Leben die Freude am Laufen. Als kleiner Junge hatte er Schienen gebraucht, um überhaupt zu gehen. Und jetzt kann er richtig gehen, hat kräftige Beine und läuft quer durch Amerika. Und viele kriegen das mit. Und manche denken, er läuft für eine wichtige Botschaft und folgen ihm nach. Aber nach 3 Jahren bleibt er mitten auf der Straße stehen und sagt, ich bin jetzt müde und gehe nach Hause. Zurückbleiben die enttäuschten Nachläufer, die mehr oder weniger diffuse Erwartungen hatten, an ihn aber nicht mit ihm drüber geredet haben, sich darüber nicht klar waren. Das waren keine Jünger, keine Schüler, keine, die Selbstständigkeit lernen wollten, sondern Mitläufer. Und wenn keiner mehr vorne läuft, kann man nicht mehr mitlaufen. Jesus fragt, was suchst du? Was willst du bei mir? Was willst du von mir? Und er fragt nach unserer tiefen Sehnsucht. Welche Sehnsucht lebt in dir? Die Sehnsucht nach einem freundlichen, bedrohungslosen Lebensraum lebt in uns. Die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Garten Eden oder Paradies schlummert hinter vielen Wünschen und nebulösen Sehnsüchten. Später wird Jesus einmal einer anderen Person diese Frage etwas anders stellen. Wen suchst du? Stellt er diese Frage an Maria nach Kreuz. Noch hat sie gar nicht verstanden, dass er auferstanden ist. Sie hatte Jesus aus den Augen verloren. Da war das leere Grab, da wo sie ihn vermutet hatte, ist er nicht. Und Jesus stellt sich zu ihr und fragt, wen suchst du, Maria? Und sie erkennt ihn an einem anderen Ort. So kann Jesus auch uns herausfordern, Neues mit ihm zu entdecken. Nicht nur beim Alten zu bleiben, ohne es abzuwerten, aber unsere Erkenntnis, das wissen wir alle, ist nur stückhaft. Das ist das erste Wort, was Jesus an Menschen richtet, die ihm nachfolgen. Er fragt nicht, was hast du getan und was ist Schlimmes bei dir, sondern was ist dein Wunsch, dein Begehren, deine Sehnsucht? Darüber muss man sich klar werden und manchmal sogar öfter im Leben. Die beiden, die nachgehen, sagen, Rabbi, wo wohnst du? Genau übersetzt, wo ist deine Bleibe? Sie wollen ihn kennenlernen. Sie wollen wissen, wer er ist. Ist der Gottes Lösungsangebot für ihre Sehnsucht, für ihre Hoffnung? Oder hat er nur eine Lehre darüber? Wer bist du, Jesus? Das Interesse, die erhöhte Aufmerksamkeit ist geweckt bei ihnen, an seiner Person, nicht nur an seinen Worten. Sie haben noch gar nicht viel von ihm Persönliches gehört, außer dieser Frage. Und nun wollen sie wissen, wo sind deine Wurzeln? Wo bist du zu Hause? Was ist ein Teil deiner Identität? Sie wollen ihn kennenlernen und nicht nur ein paar nette Lebenstipps, wo man dann zu Hause entscheidet, ob man sie umsetzt oder nicht. Sicher spielt hier auch die Art der jüdischen Unterweisung eine Rolle. Schüler wurden von ihren Rabbin eben nicht nur mit Wissensstoff konfrontiert und mit Wissensstoff angeboten, sondern es war eine Lebensstilvermittlung, eine Prägung. Jetzt wollen sie Jesus zum Rabbi, zum Lehrer haben. Und er lädt ein und sagt, kommt und seht. Kommt und überzeugt euch selbst. Lasst euch auf mich ein. Gottes Willkommenskultur. Was haben sie gesehen? Es wird nicht berichtet. Bleibt verborgen. Man kann das auch deuten, hier hat jeder seine eigene Entdeckung zu machen. Es geht nicht darum, dass ich genau das Gleiche kopieren muss wie mein Bruder oder meine Schwester. Ich darf meine eigenen Entdeckungen bei Jesus machen. Auch meine eigenen Entdeckungen im Bibelstudium. Und wenn was schief ist, als Geschwister kann man mit drüber reden. Aber ich darf meinen eigenen Glauben haben. Meine eigene Beziehung zu Jesus haben, meine eigene Ausdrucksweise. In dem Evangelium wird berichtet, wie sie Jesus kennenlernten, indem sie bei ihm blieben, also dran blieben. Und Jesus lebte folgende Schwerpunkte. Er war tief verwurzelt bei Gott. Der Vater und ich sind eins, hat er ihnen gesagt. Ich habe Wohnungen bei meinem Vater, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Jesus handelt aus dieser Beziehung, aus dieser Verwurzelung bei Gott. Manchmal wird das nur so ganz kurz geschildert. Bei Heilung, wenn er aufblickt zum Himmel. Bei Auferweckung des Lazarus, wenn er aufblickt zum Himmel, von Gott diese Kraft erwartet. Und er nahm sich Zeit zum Gebet. Manchmal mussten sie ihn suchen. Dann war er irgendwo am Berg und alleine, hatte sich zurückgezogen und hat seine Beziehung mit Gott gepflegt. Er war dort, wo die Menschen lebten, feierte mit ihnen Hochzeiten, war auf dem Dorfplatz, am Seeufer, bei den Notleidenden, bei den Ausgegrenzten. Er genoss Gastfreundschaft bei allen, auch bei den Frommen. Und er war auch in ihren Synagogen. Das war damals nicht nur die Kapelle oder die Kirche, das war auch der Raum, an dem gefeiert wurde, an dem Kinder unterrichtet wurden. Also ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gottesdienstmöglichkeit. In seiner Gemeinschaft erlebten die Jünger, wie er den Menschen die wertschätzende Liebe Gottes nahe brachte. Jedem Einzelnen so, wie er es nötig hatte. Und das hat sie geprägt. Da haben sie ihn kennengelernt. Und auch kennengelernt, dass diese wertschätzende Liebe Gottes auch ihnen gilt. Kommt und seht, kommt und erfahrt. Wenn ihr mich kennenlernen wollt, sehen wollt, wer ich bin, dann lasst euch auf mich ein. Man kann Jesus nicht rein theoretisch, wissenschaftlich, analytisch genau kennenlernen. Ebenso wenig wie einen Menschen. Das ist immer nur bruchstückhaft. Man muss, wie es ein indianisches Sprichwort sagt, einen Sommer und einen Winter in seinen Mokassins, in seinen Schuhen, in seinen Fußspuren gegangen sein, also bei ihm dranbleiben, Gemeinschaftspflegen. Bleiben ist im Johannesevangelium nicht nur ein Wort für eine Nachfolge, ein anderes Wort, sondern es betont einen ganz wichtigen Akzent der Nachfolge, nämlich in Beziehung bleiben. Wir verstehen manchmal Nachfolge oft so, jedenfalls ging mir das so und geht mir auch noch so, aktiv sein für Jesus. Was tun? In der Gemeinde, in der Diakonie, in der Mission, in seinem Reich? Das ist ja nicht verkehrt. Und unsere Gesellschaft fördert das auch, denn sie bevorzugt Machermenschen in ihrer Gesellschaft, die was machen. Andere, die viel nachdenken, die kommen nicht immer so zum Zuge. Bei Jesus bleiben, in Jesus bleiben, meint dranbleiben. ist Verbinden, das Tun und das Bleiben, Gemeinschaft haben, davon bestimmt werden. Immer wieder diese Gemeinschaft suchen und pflegen. Richard Rohr hat das einmal so formuliert, das ist ein Franziskaner: Wenn man lange bei Jesus rumhängt, dann färbt das ab. Rumhängen nach dem Motto, du bist da und ich bin da. Ich nehme dich ernst. Jesus will Einfluss auf uns haben. Manchmal leiden Beziehungen unter einer Einseitigkeit, indem man hauptsächlich etwas für den anderen tut, handelt. Manchmal verkommt dieses Tun zu einem reinen Pflichthandeln. Und das Herz schlägt ganz woanders. Es gibt Hilfen, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber in Gemeinschaft mit Jesus suchen, im Gebet. Und das ist mehr als Gott nur meine Anliegen nennen oder meine Bitten oder meinen Dank oder meine Ehrerbietung. Was würde euer Ehepartner, euer Freund sagen, wenn ihr ihn immer nur vollreden würdet? Er würde vielleicht sagen, warum textest du mich immer voll? Ich komme gar nicht zu Wort. Machen wir manchmal mit unseren Gebeten nicht genau dasselbe? Reden, still werden, achten, was geschieht. Es passiert nicht immer sofort, das weiß ich. Auf Impulse achten und dabei vielleicht auch mal ohne an einen bestimmten Zweck zu denken. Einfach nur so. Genießen. Ich darf bei Gott zur Ruhe kommen, inmitten einer gehetzten Welt. Das meiste, was ich in diesen stillen Zeiten wahrgenommen habe, galt mir. Ich konnte es dann erzählen und sagen, das habe ich entdeckt. Jetzt guck du mal, was das bei dir ist. Dazu kommt das Betrachten seines Wortes. Manchmal nehmen Menschen sich eine gewisse Zeit, ein gewisses Programm vor und bleiben dran. Manchmal fahren Menschen für ein paar Tage in ein Haus der Stille und finden Begleitung. Manche haben dann Angst, na, die ziehen sich immer zurück. Wer besorgt denn das, was in der Gemeinde laufen muss? Keine Sorge, wer sich solche Zeiten gönnt, handelt auch in der Gemeinde oft ruhiger und gelassener und nicht so getrieben als ohne solche Zeiten. Und in Gemeinschaft mit Christen bleiben. Sich gegenseitig ermutigen, stützen. Gegenseitig Hoffnung anstiften. Nur ein paar Beispiele. In dem weiten Thema bleiben. Jeder ist eingeladen, seinen Weg zu finden, so wie die Jünger auch. Und ich denke, dass deswegen Johannes nicht mehr geschrieben hat. Sonst würden wir versuchen, das zu kopieren und gar nicht merken, was Jesus mit uns will. In Gemeinschaft bleiben heißt aber nicht nur unter uns als Gemeinde bleiben, sondern denen, die uns nahe sind, von dem erzählen, was uns Jesus bedeutet. Mehr gar nicht. So wie Andreas es bei seinem Bruder getan hat. Ich habe den gefunden, den sie damals Messias genannten. Ich weiß den Ort, wo Menschen entschuldet werden. Nicht nur entschuldigt, wirklich entschuldet. Ich weiß den, der mir Hoffnung gibt, die nicht nur von mir abhängig ist, sondern weil er sie begründet hat in seiner Auferstehung. Wie eine Schneeballreaktion, wenn man jetzt weiterlesen würde, setzt sich das sofort. Einer erzählt es dem anderen und ganz schnell ist ein Jüngerkreis zurück, weil sie entdeckt haben, da ist jemand, der mich kennt. Da ist jemand, der mich versteht. Da ist jemand, der mich vom Schatten meiner Seele befreit. Ja, Jesus ist da und er sagt, kommt, lasst euch ein. Erkennt, wer ich bin. Ich bin der, der euch wertschätzend annimmt. Der, der auferstanden ist. So wünsche ich uns heute und immer wieder den Segen Gottes. Amen.